Guten Morgen. Als wir jetzt hier zusammensaßen, der Markus, der Andi und ich, und uns über Dinge der Versammlung unterhalten haben, und dann auch schweifen wir auch schon mal ab und kommen wieder zurück, und dann sagte der Andi so in einem Nebensatz, du könntest ja eigentlich auch mal wieder über Geld oder so predigen. Da ich sage, das hat doch der Stefan erst gemacht. Sag ich, das haben wir doch gehabt. Sag ich, das muss man doch nicht sagen, dass immer wieder neue Dinge aufrollen. Aber das hat mich irgendwo nicht losgelassen, und ich werde heute Morgen nicht über Geld reden. Aber mal, was mir dabei so aufgefallen ist, grundsätzliche Dinge unseres Glaubens. Wir wissen alle, der Herr Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das bekennen wir, das feiern wir sonntags, das haben wir in Bibelversen, 3 Vers 16, wird im Fernsehen sogar gezeigt, alles gut. Das ist das, was unser Grundstein ist, das ist unverrückbar, das haben wir in unserem Glauben fest verwurzelt, und das ist auch, ist ja wahrscheinlich der wichtigste Bestandteil unseres Glaubenslebens. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und heute Morgen habe ich die Losung gelesen, und in der Losung, ich lese jetzt mal, weil es ein bisschen verständlicher ist, wie es der Johannes übersetzt hat, das war 2. Petrus 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft, seine Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Ja, das ist die Sache, die ich gerade eben gesagt habe. Wir durften Jesus erkennen als unseren Herrn, als unseren Heiland. Und dann war da noch so ein Vers diese Woche. In Galater 5, Vers 16, aus der Hoffnung für alle: Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen. Wow. Das fällt schon wieder etwas schwerer. Olympia ist noch nicht lange her. Die WM, die EM war auch. Und wie ist das eigentlich? Ich war da immer für Deutschland. Bin ja ein Deutscher, ja, obwohl jetzt nicht so ein Fanatiker. Aber wenn ich doch für etwas bin, dann bin ich doch gegen etwas anderes. Da war ich doch gegen die anderen. Beim Handball, beim Volleyball, bei allen, da war ich doch gegen die anderen, wenn ich für etwas bin, oder? Das liegt doch im Sinn der Sache. Und dann saß der Amos da. Und keine Ahnung, wo der das her hatte, der wusste genau, wann die Titelkämpfe im Laufen waren. Und er wusste genau, welche Kenianer damit, und dann macht er schon das Fernsehen an. Ich hatte keine Ahnung, jetzt gleich 5000 Meter Lauf und dann seine Kenianer. Und er wohnt ja da im Hochland, wo die alle trainieren, dann kennt er sie auch noch in Anführungsstrichen persönlich. Und dann ist das natürlich ganz was anderes, wenn man dann seinen Nachbarn im Fernsehen laufen sieht, so ungefähr. Ja, da war auch eine Deutsche bei. Ich glaube, 5. geworden oder 7. oder irgendetwas. Ja, aber da war ich eigentlich für Kenia, ja, weil er mein Freund war. Wo bin ich eigentlich für und wo bin ich eigentlich gegen? Und Gott ist da ganz eindeutig. Er möchte, dass wir alle Menschen lieben, aber nur einen Gott, ihn. Nochmal, Gott möchte, dass wir alle Menschen lieben, aber nur einen Gott, ihn. Dann ist mir da so eine Geschichte eingefallen. Die so eine der lustigsten für mich in der Bibel ist. Elia in 1. Könige 18 steht diese Geschichte. Als sie diesen Tempel, diesen Altar da aufbauen, er einen und die Baal 450 auf der anderen Seite und die Baal, ich behaupte das jetzt einfach mal, die Propheten von Baal, die waren auch für Gott. Aber sie waren auch für alle anderen Götter. Und Elia, was macht er? Ich lese mal. Moment, etwas zurück. Sie schlachteten ihre Stiere, ab Vers 26, und bereiteten ihn als Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah. Es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versuchen oder ist mir auf die Toilette gegangen. Oder ist er etwas verreist? Vielleicht schläft er sogar. Dann müsst ihr ihn eben wecken. Und was machen sie? Da schrien sie so laut sie könnten und ritzten sich und so weiter und so fort. Warum zitiere ich das? Dieser Elia hatte einen unheimlichen Glauben. Er hatte dieses hundertprozentige Vertrauen, dass er den einzig richtigen Gott hatte. Und deswegen konnte er mit den anderen so humorvoll, lustig umgehen und sie verspotten. Das sollten wir jetzt nicht so in dieser Art und Weise machen, aber über manche Dinge können wir uns auch lustig machen. Ich jedenfalls. Und ich schäme mich auch jetzt nicht mehr dazu. Wenn zum Beispiel Leute behaupten, es gäbe keinen Gott, es gäbe eine Evolution und ich auf der anderen Seite stehe und bin felsenfest davon überzeugt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der in 6 Tagen das alles gemacht hat und es alles sehr gut gemacht hat und sie mir irgendeine Evolution erklären wollen. Und dann frage ich sie, ja, wie haben sie das dann gemacht? Wie ist das dann passiert? Jetzt bin ich fast 70 Jahre auf der Erde. Es hat sich nichts verändert. Eigentlich ist Evolution etwas, was sich immer weiterentwickelt. Immer weiterentwickelt, immer höher, immer höher. Und dabei nehmen alle Tierrassen ab, alle Arten nehmen ab. Die Pyramide hat sich irgendwo auf den Kopf gestellt. Es gibt keine Evolution im Moment. Es gibt eine Reduktion im Moment. Also gibt es diese Theorie schon nicht mehr, weil sie sich von selbst aufgelöst hat, mathematisch. Darf ich das? Stehe ich da alleine da? Bin ich davon wirklich überzeugt, dass es nur einen wirklich lebendigen Gott gibt? Wie überzeugt bin ich davon? Ich habe mir jetzt hier mal so einfach Gedanken gemacht und habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich es auch wirklich verinnerliche. Das ist wie beten und nicht daran glauben, dass dieses Gebet etwas bewirkt. Muss ich jeder selbst testen. Glaube ich das noch an diesen Gott, der das wirklich kann? Das ist genauso wie sich zwingen, zur Gebetsstunde zu gehen, damit etwas erfüllt, aber eigentlich mit dem Herzen gar nicht dabei ist. Das ist genauso wie heute in diesen Gottesdienst zu gehen, aber nur, damit man halt eben gesehen wird und weil es üblich ist und nicht mehr ganz bewusst in das Haus Gottes geht, weil man sich mit dem Herrn treffen will, weil man mit ihm Zeit verbringen will. Gehen wir doch mal ganz zurück. Gehen wir mal bei das kleine 1x1. Einfach nur Tatsachen. Gott bildet den Menschen im Mutterleibe. Das steht so in der Bibel. Glaube ich das? Bin ich da felsenfest überzeugt? Und wenn Gott den Menschen im Mutterleibe bildet, dann hat er mir diese Farbe gegeben, dann hat er mir diese Haarfarbe, diese Augenfarbe gegeben. Nicht ich. Nicht ich bin dafür verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich. Und wenn er einen Plan mit mir hat, und das steht auch in der Bibel, und zwar schon vor Grundlegung der Welt hat er einen Plan mit meinem Leben. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Aber das ist so. Er hat einen Plan mit meinem Leben. Ich bin derjenige, der es immer wieder versaubeutelt und woanders hinrennt. Glaube ich das? Bin ich da felsenfest von überzeugt, dass er einen Plan von meinem Leben hat? Genauso fest überzeugt, wie dass meine Sünden vergeben sind? Das sind Grundbestandteile des Glaubens. Die muss man verinnerlichen, das muss drin sitzen, da darf keiner mehr dran rütteln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich das weiß. Und dass Gott mir für seinen Plan genau den Intelligenzquotienten, diesen Intelligent gegeben hat, die ich für seinen Plan brauche, nicht mehr und nicht weniger. Ah, wie habe ich schon oft gesagt, wie gern hätte ich Musik oder irgendetwas. Nein, ich brauch's nicht. Bin ich damit zufrieden? Oder kämpfe ich mein ganzes Leben damit, weil ich irgendetwas will, wo Gott sagt, das brauchst du gar nicht? Woher kommt meine Unzufriedenheit? Weil ich nicht mit Gott im Reinen bin? Wenn er doch einen Plan hat, da kann ich mich doch ruhig zurücklehnen, oder? Sicher darf ich meinen Verstand gebrauchen, sicher kann ich Dinge machen. Und er will mir ja auch seinen Plan offenbaren, in seinem Wort, durch sein Wort, durch einfache Verse, durch eine Predigt. Aber ich muss mich damit beschäftigen. Wenn ich das nicht tue, dann geht das nicht. Und dann hat er mir diese Fähigkeiten gegeben. Meine Fingerfertigkeit, die ich immer hatte, wo so viele Dinge einfach gelangen, wo andere sich schwer taten, was jetzt so langsam alles abnimmt, aber das ist auch nicht schlimm. Wenn er mir das nicht gegeben hätte, wenn ich als Kondagankind auf die Erde gekommen wäre mit zwei so kurzen Stummelchen, dann wären diese Arme nicht da gewesen. Dann hätte ich das nicht tun können. Wenn ich als Behinderter auf diese Welt gekommen wäre, hätte ich kein Geld verdienen können. Oh, jetzt bin ich doch da. Wem gehört das dann? Wem verdanke ich das dann, meinen Reichtum, meinen Wohlstand? Mir? Habe ich mir den erarbeitet? Wenn er mir die Fähigkeiten nicht gegeben hätte, hätte ich das doch gar nicht geschafft. Dann könnte ich das doch gar nicht. Denkt mal in Ruhe darüber nach. Nehmt euch mal Zeit. Weil alles andere ist Zweifel an Gott. Alles andere ist seine Macht, seine Herrlichkeit, sein Können in Frage zu stellen und meine Werte über seine zu stellen. Wisst ihr, was ich fantastisch fand, als ich bei Yoshi war und Yoshi eine Heizung gemacht habe? Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Und dann haben wir mittags beim Essen gebetet und dann hat er Yoshi gebetet, danke, dass du dem Ebi solche Fähigkeiten gegeben hast, dass der diese Rohre und dass wir dieses Loch so genau gebohrt haben und genau gefunden haben. Ich habe da gesessen am Tisch und habe gedacht, so habe ich das aber auch noch nie gehört oder gesehen. Ja? Machen wir das auch so, wenn Handwerker bei uns am Tisch sitzen zum Mittagessen? Ich habe das noch nicht gemacht, aber wir waren ja unter uns. Ja, es waren ja keine Nichtchristen dabei. Aber das ist zum Beispiel auch ein Zeugnis, Gott für die Fähigkeiten eines anderen zu danken. Und noch etwas, das habe ich auch hier schon gesagt, diese ganzen Nobelpreisträger, diese ganzen Intelligenzbestien, die sind alle das nur, weil Gott ihnen irgendein Türchen aufgeschlossen hat. Er ist allwissend, er weiß alles. Er weiß jetzt schon das Mittel gegen Krebs, er hat es nur noch nicht richtig aufgeschlüsselt. Irgendwann macht er es vielleicht auch nicht. Aber das muss ich ihm doch überlassen. Er hat Menschen eine Intelligenz gegeben, dass sie diese Konstruktion und diese Verbindungen auflösen können. Aber wenn er nicht will, jetzt hier auch schon mal gesagt, Blut kann man nicht künstlich herstellen. Das ist einfach nur eine rote Flüssigkeit. Wir können alles herstellen künstlich. Blut geht nicht. Gott hat da irgendeinen Schalter umgelegt. Es funktioniert nicht. Und das zeigt mir, wie groß er ist. Ob er das jemals will, weiß ich nicht. Das überlasse ich ihm. Da bin ich ganz cool. Ja? Aber habe ich das wirklich so verinnerlicht, dass wir einen Schöpfer haben, einen Gott, der mich gebildet habe und dass ich eigentlich gar nichts kann, dass ich für alles dankbar sein kann und dass mir eigentlich nichts gehört, sondern alles ihm, und dass er mir es nur gegeben hat zum Verwalten und für ihn und für seinen Plan. Sicher darf ich auch leben, sicher darf ich in Urlaub fahren, sicher darf ich mich freuen. Das ist alles überhaupt kein Problem. In 1. Korinther 1, Vers 21 haben wir gelesen, denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Für die anderen ist das alles Unsinn, was wir sagen und woran wir glauben. Aber wir dürfen das. Und wir dürfen das mit einem Lächeln tun. Wir müssen uns dafür überhaupt nicht so schämen. Weil wir doch auf der Siegerseite stehen. Wir haben den Kampf doch gewonnen. Glaubst du wirklich, dass Gott einen Plan hat? Oder glaube ich wie die Baalspropheten zuvor, ja, auch an Gott, und glaub dann an diese ganzen Nachrichten, die ich alle aufsauge. Den Wetterbericht, das Klima und so weiter und so fort. Oder glaube ich, dass Gott diese Welt gemacht hat und dass er gesagt hat, sie wird nicht untergehen. Sie wird nicht besser, es wird auch nicht schöner, aber sie wird nicht untergehen. Und alles, was der Mensch versucht, endet im Chaos. Überall, wo der Mensch anfängt zu regeln, wird es unregelmäßig. Ich habe das jetzt gesagt, wir hatten vor 200-300 Jahren hier eine Urlandschaft. Dann haben wir aus dieser Urlandschaft eine Kulturlandschaft gemacht. Dadurch ist unser Wohlstand gekommen und wir haben vieles kaputt gemacht, was früher mal Ur war. Aber wir haben jetzt eine Kulturlandschaft. Und jetzt kommen Leute her und wollen daraus wieder eine Urlandschaft machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann nur daraus eine verwilderte Kulturlandschaft machen, aber eine Urlandschaft kann ich nie mehr daraus machen. Das haben wir kaputt gemacht. Das geht nicht. Das ist genauso wie diese Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die haben wir kaputt gemacht. Der erste Mensch sollte Gott gesagt haben. Das war die erste Frage, die Infragestellung Gottes. Und das ist der Beginn der Sünde, Gott in Frage zu stellen. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott wirklich das gemacht haben? Sollte Gott wirklich diesen Plan gehabt haben? Das ist der Beginn der Sünde. Und meistens fängt die Sünde so ganz, ja, so ganz schön an. Bei uns auch. Und dann habe ich noch ein Beispiel dafür, wie das so ist. In 2. Samuel 11. Da steht am Anfang, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge machten. Und dann in Vers 2, eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner Mittagsruhe. Guck mal, gegen Abend erhob er sich, es war Frühling, ah, die Blumen fingen an zu blühen, die ersten Düfte waren da, klasse, super, richtig Wohlfühlaroma, ja? Und dieses Kapitel endet dann in Vers 27, doch Jahwe missfiel sehr, was David getan hatte. Alles fängt so sylvant an, so schön, so fein, Frühling, Blumen, ach, ein schöner, lauer Abend. Dann guckt er vom Dach und sieht eine Frau baden. Ja gut, da konnte er nichts für. Ja, er hätte nicht aufs Dach gehen, aber egal, da konnte er. Er hat da runtergeguckt, das geht uns genauso und wir haben irgendetwas gesehen. Der hätte sich ja rumdrehen können und hätte wieder runtergehen können, hätte die Mittagsruhe weitermachen können. Nein, in der Sekunde hat er eine Fehlentscheidung getroffen und hat diese Frau zu sich holen lassen. Dann hat die zweite, hat er sie geschwängert. Nach 9 Monaten kam die Sünde ans Licht, da konnte man nichts mehr dran ändern. Und dann kam die nächste Sünde dazu, es steigerte sich. Ihr Mann wurde ermordet, weil er ja nicht willig war, nach Hause zu gehen zu seiner Frau. Er hat ihn ja abberufen von der Front, ich will mal kurz mit dir reden und dann gehst du heim zu deiner Frau. Dann kriegt die ein Kind, dann war das halt eben ihr und nicht ich. Und er hat aber gesagt, nee, die anderen kämpfen da unten und ich gehe nicht bei meiner Frau. Ja, ich gehe sofort wieder zurück an die Front. Huch, da fing das Ding noch mehr an zu explodieren. Der konnte das gar nicht mehr handeln. Wie ist das dann bei uns? Mal so eine Sekunde irgendwo hingeguckt und dann die falsche Entscheidung getroffen. Es war Frühling. Lauer Abend, wunderbar, 1000 Versuchungen schwirren um uns rum. Gott hat einen Plan mit uns. Und wenn wir mit ihm zusammen sind, werden wir diese Sekunde anders entscheiden. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn wir ihn fragen nach unseren Entscheidungen, wenn David auf diesem Dach gefragt hätte, Herr, soll ich diese Frau jetzt zu mir rufen? Dann hätte sie ja wahrscheinlich, sorry, wenn ich so sage, geblitzt und gedonnert. Und ja, er hat aber in diesem Moment nicht gefragt. Und dann war der ganze Plan für sein Leben durcheinander. Die Folgen, dann musste er ein Jahr um das Kind kämpfen, dann ist es doch gestorben. Welches Leid. Und in diesem einen Jahr hat er keinen Kontakt mit Gott gehabt. Wow, was wird er da gelitten haben? Und dann nachher, wenn man dann in diesen Psalmen liest, was das Ergebnis war. Er hat das vor Gott gebracht, er hat das bereinigt. Wie ist das bei uns? Haben wir alles wirklich vor ihn gebracht, mit ihm bereinigt? Mit dem Uriah konnte er nicht mehr bereinigen, der war tot. Ja, dem konnte er nichts mehr bekennen. Bei uns ist das ja auch manchmal so. Es ist so lange her und dann, ja, es war früher mal in unserer Jugend, in unserer Kindheit. Aber habe ich das mit meinem Herrn bereinigt? Habe ich das wirklich alles in Ordnung gebracht, was mir so nach und nach ab und zu mal so einfällt? Oh, da war ja das. Das war ja auch nicht richtig. Oder das. Und dann zum Herrn zu gehen, hier ist mir gerade eingefallen. Wir müssen das ihm nicht 100.000 Mal sagen. Einmal reicht. Aber das, was wir ihm alles nicht bekannt haben, das ist irgendwo da. Und wir können nichts vor ihm verbergen. Wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Und wenn ich daran denke, dass er meine Gedanken von morgen schon kenne, dann kriege ich Angst. Weil die werden auch nicht alle gut sein. Und trotzdem kennt er mich und trotzdem hat er mich lieb und trotzdem will er mich gebrauchen und trotzdem ist er Gott. Und das macht ihn so groß für mich, so unendlich groß, dass dieser Gott einfach da ist. Dass er das Beste gegeben hat, das Höchste und dann von mir einfach nur verlangt, vertrau mir doch. Vertrau doch auf das, was ich dir als Tatsachen in meinem Buch überlassen habe. Nimm's doch wörtlich. Mach nichts daraus sonst. Du brauchst nichts hinzuzutun. Du brauchst dich auch nicht irgendwo selbst zu zerreißen. Du brauchst auch nicht mehr zu machen, wie ich dir zumute. Ich weiß es nicht. Ich habe da so für mich persönlich ein Problem, wenn Christen einen Burnout haben. Dann muss ich mit meinen Gedanken so, der hat dann menschlich agiert und menschlich überreagiert, denn Burnout gibt es bei Gott nicht. Gott ist ein Gott der Ruhe. Er will heilen und uns nicht kaputt machen. Der Teufel, das ist derjenige, der uns durcheinander bringt, der uns unruhig macht, der uns hier und da und dort und immer wieder fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte das wirklich so sein? Und dann kann ich ihm doch nur mit seinem Wort, ja, es steht da drin, er hat einen Plan und du bist jetzt ruhig. Bin ich mir da ganz sicher? Hat er wirklich mein Leben so im Griff oder mache ich das alles selbst? Tue ich mein Geld ordnen, horte ich es bis zum Schluss und dann zanken sich die Kinder drüber und mir hat auch schon jahrelang auf dem Herz gebrannt, diese Mission oder das oder jenes, denen wird das eigentlich besser tun wie meinen Kindern. Nur ein Beispiel. Oder. Wenn wir einmal nicht mehr da sind, bin ich von überzeugt, wird alles ratzifatzi weg sein. Die Klamotten, die Sachen, alles irgendwie, heute große Container, alles rein. Was bleibt? Was bleibt wirklich übrig? Wo wir alles so dran hängen. Klar, Erinnerungsstücke, Bilder und so weiter und so fort, die bei uns an der Wand hängen. Wenn unsere Kinder das mal übernehmen, wird das alles, ein Bild bleibt vielleicht, die anderen werden alle weggeworfen. Meine Klamotten kommen alle in Altkleidercontainer oder werden Rumänien, Afrika, irgendwo hingeschickt, weg. Mir sind die lieb, mir sind die wertvoll. Aber den anderen doch nicht mehr, sondern nur noch Schrott, was da übrig bleibt. Sind wir da mal ehrlich, so ist es doch. Wenn ich jetzt nicht ein ganz Großer bin, dem man ein Denkmal baut oder ein Museum oder irgendetwas, ich habe glaube noch eine Hacke, wo KK draufsteht, Karl Koch von meinem Opa auf dem Stiel. Aber der Stiel ist auch jetzt so marode, da wird auch irgendwann ein neuer reinkommen. Ja? Es bleibt nichts übrig. Wo investieren wir? Diese Welt in diesen Dingen, die uns alles so gefangen nehmen, dass wir keine Zeit für irgendetwas haben? Habe ich diese 10%? Da geht es nicht um Geld, meiner Meinung nach. Wenn ich in der Woche 144 Stunden zur Verfügung habe, davon schlafe, bleiben immer noch 80 Stunden ungefähr übrig, die ich wach bin. Davon 10%, 8 Stunden für den Herrn die Woche? Boah, nee, das geht ja überhaupt nicht. Also sonntags eine Stunde, mittwochs eine Stunde, da muss ich mich noch ein bisschen vorbereiten, also 3 Stunden, da ist aber wirklich das Limit, da ist aber alles erfüllt. Was soll mir geben? Den 10. Und dann stünde auch noch mindestens oder so irgendwas. Oh, das wäre ja noch eine Stunde mehr. Wie bringe ich meine Zeit? Womit verbringe ich sie? Steht doch alles in der Bibel, ist doch ganz einfach. Ich muss doch nur das tun, was da drin steht. Ich muss mir doch gar keine Gedanken darüber machen. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Wann bete ich an? Sonntags morgens nur eine Stunde? Ist er mir nicht mehr wert? Ist er nicht größer? Hat er nicht mehr verdient als wie sonntags nur eine Stunde? wie beschäftige ich mich mit ihm? Morgens 5 Minuten, halbe Stunde und dann gucke ich schon auf die Uhr, oh, rum, Gott sei Dank. Ja. Oder geht das den ganzen Tag über? Habe ich immer wieder diese Reflexion, diese 5 Minuten, diese 10 Minuten, wo ich irgendwo allein im Auto sitze, kann ich mir doch Gedanken machen. Oder mache ich mir dann Gedanken über das Wetter oder über, keine Ahnung, irgendwelche Dinge. Welche Beziehung habe ich wirklich aufgebaut? Was nehme ich wörtlich? Was habe ich wirklich? Vertrauen wir wirklich noch Gott, dass er alles kann und dass er alles in der Hand hat und dass er wirklich einen Plan hat? Das habe ich mich gefragt. Und ich bin noch nicht fertig mit meinen Gedanken, aber ich bin mittendrin. Und ich wollte euch einfach nur mal mitnehmen, dass ihr vielleicht auch mal euch Gedanken darüber macht. Mein Leben ist kurz. Es wird nicht lange währen. Ich werde eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Ja, das weiß ich. Werde ich immer bei ihm sein. Aber habe ich das hier überhaupt schon geübt? Oder komme ich da hin und denke, oh, nach einer halben Stunde, jetzt müsste ich aber eigentlich was anderes machen. Mal so ganz salopp gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben in der Kürze der Zeit.